Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Anna Hoffmeister.
Hallo und herzlich willkommen. Ob beim Bäcker um die Ecke, beim örtlichen Handwerker, in der Kita der Kinder oder im Pflegeheim der Eltern, überall werden helfende Hände gesucht. Die Rede ist vom Fachkräftemangel. Aktuell fehlen fast 500.000 Fachkräfte hierzulande. In den nächsten Jahren sollen die Zahlen dramatisch steigen. Dabei hatte die frühere Bundesregierung ja versprochen, die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte deutlich zu erleichtern. Warum bleiben dennoch viele Stellen unbesetzt? Und was muss sich ändern, damit mehr Menschen zum Arbeiten nach Deutschland kommen? Darüber wollen wir heute sprechen mit Achim Derks. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Hallo und herzlich willkommen, Herr Derks.
Schönen guten Tag.
Aktuell, Herr Derks, fehlen 500.000 Fachkräfte in unserem Land. Wir brauchen fast noch mal so viele, also etwa 400.000 Fachkräfte, von denen ist die Rede jedes Jahr zusätzlich. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft warnt vor einer wachsenden Lücke. Es wurde ja, um genau dem entgegenzuwirken, 2020 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingeführt. Das sollte das eigentlich ja alles verbessern, erleichtern, mehr Fachkräfte zu uns bringen. Hat das Gesetz gar nichts gebracht?
Das Gesetz hat eine ganze Reihe von Verbesserungen gebracht, neue Zugangsmöglichkeiten nach Deutschland. Wir müssen allerdings sehen, dass wir am Arbeitsmarkt inzwischen eine kompliziertere Situation haben, denn wir haben Fachkräftemangel auf der einen Seite und steigende Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite in vielen Bereichen, insbesondere in der Industrie. Das erklärt auch, warum die Zahl der offenen Stellen im letzten Jahr deutlich zurückgegangen ist. Heißt, ja, wir haben diesen Fachkräftemangel aus demografischen Gründen. Der wird auch die nächsten Jahrzehnte erhalten bleiben. Es gehen bis 2035 20 Millionen Menschen in Rente. Nur 12,5 Millionen kommen aus der Schule nach. Aber im Moment wird es eben auch überlagert durch Strukturprobleme und steigende Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite. Das heißt, so ein bisschen der Zuwanderungswunsch hat daher in manchen Bereichen auch nachgelassen. Gleichwohl gibt es eine ganze Reihe Branchen, die händeringend suchen. In der Gastronomie, Berufskraftfahrer, auch im Gesundheitsbereich, auch sehr intensiv, gerade Menschen mit beruflicher Bildung. Und wenn wir jetzt auf das Gesetz schauen, dann hat es auf der einen Seite mehr Möglichkeiten eröffnet, aber irgendwo hat damit die Komplexität auch wieder zugenommen. Jede einzelne Regelung hat viele Details und das überfordert einfach viele Unternehmen, die deshalb sagen, wir haben zwar Fachkräftemangel, aber Zuwanderung kommt für uns immer noch nicht so richtig in Frage. Wir gucken lieber, ob wir in Deutschland dann doch noch jemanden finden, denn wir haben ja auch in Deutschland noch ganz viele Potenziale. Es ist nicht so, als gäbe es nicht noch die Möglichkeit, Ältere länger zu beschäftigen, Eltern auch mit höherer Stundenzahl zu beschäftigen. Das sind dann immer noch die einfacheren Wege für viele, als sich mit Behörden, Visa, Fremdsprachen und so weiter herumzuschlagen. Es gibt eben dort natürliche Kosten, die man auch per Gesetz jetzt nicht alle vermeiden kann.
Bei dem Gesetz ging es aber ja schon konkret darum, dass man eben Fachkräfte zuwandern lässt. Ich möchte mal kurz, weil Sie es schon gesagt haben, das ist super kompliziert. Können wir das mal kurz durchgehen, was es eigentlich konkret bedeutet, was da für Verbesserungen einhergegangen sind? Also ich habe verstanden, dass man zum Beispiel als syrischer Krankenpfleger nicht mehr einen gleichwertigen Abschluss wie in Deutschland erstmal nachweisen muss. Trotzdem, wenn man einen hat, aus Syrien hier schon mal einwandern kann und dann schon anfangen kann zu arbeiten. Ist das richtig?
Ja, es gibt die Möglichkeit, mit einer Teilanerkennung nach Deutschland zu kommen, um dann in den ersten Jahren hier berufsbegleitend dann die Qualifikation auf ein deutsches Niveau zu bringen. Dieses Modell ist auf der einen Seite gut, weil es ja die berufliche Bildung wie in Deutschland in den meisten Ländern nicht gibt und auch die Ausbildung im Gesundheitsbereich sind sehr, sehr unterschiedlich, sodass das ein zusätzlicher Weg ist. Aber auch da ist es dann im Detail kompliziert. Ich muss zum Beispiel bei dieser Anerkennungspartnerschaft, muss ich schon vor Einreise nachweisen als Betrieb, dass ich eine entsprechende Weiterbildung auch habe, einen Plan vorlegen, dann geht's dann schon mit los. Ich muss vor allen Dingen diesen Menschen auch schon während der Ausbildungszeit, die dann ja noch folgt, schon bezahlen wie eine Fachkraft. Das steht im Gesetz auch drin. Da sagen zumindest viele Betriebe auch ja, also bei aller Liebe, ich bin ja sogar bereit zu investieren in die Ausbildung und so, aber dann schon direkt so bezahlen, als wäre schon fertig ausgebildet, kann ich auch in meinem Betrieb eigentlich keinem erklären. Also daran merkt man schon, an diesem einzelnen Beispiel, dass das kompliziert ist, Hinzu kommt noch, Sie haben das Beispiel eines Krankenpflegers gebracht, das ist noch ein regulierter Beruf, da wird es noch ein bisschen schwieriger als bei Berufen so der dualen Ausbildung, der in den Industrie- und Handelskammerberufen, wo es eben keine Zugangsbeschränkungen eigentlich ansonsten gibt.
Herr Dirks, ich bin ein bisschen überrascht, weil Sie klingen ein bisschen skeptisch jetzt. Dabei habe ich nachgelesen, dass Sie nach dieser Reform, dass man jetzt auch mit einem Abschluss, der nicht gleich den deutschen Standards entspricht und man ein bisschen Berufserfahrung mitbringt, gesagt, das ist ein Paradigmenwechsel.
Ja, das spielt auf eine andere neue Zugangsmöglichkeit an. Ich habe mich ja gerade eher mit der Variante befasst, wo man hier noch eine Weiterbildung macht, um dann den vollwertigen Abschluss zu erreichen. Daneben gibt es diese Möglichkeiten für praktisch erfahrene Menschen. Dort ist tatsächlich der Vorteil, sie müssen überhaupt keinen Nachweis einer deutschen Ausbildung mehr nachholen, sondern sie können einfach mit einem nationalen Abschluss, was auch immer das ist, aus dem jeweiligen Land, nach Deutschland kommen, unter der Voraussetzung, dass sie mindestens 40.000 Euro verdienen. Und das ist in der Tat ein sehr guter Zugang für alle die Stellen in den Unternehmen, wo Betriebe sagen, wir können diese 40.000 Euro zahlen und die passen auch auf die Qualifikation, weil da ist genau das gegeben, was viele Unternehmen sich wünschen, dass sie nämlich selber entscheiden, ob dieser Mensch jetzt geeignet ist oder nicht, weil viele sagen, wofür brauche ich da eine Anerkennung oder eine Bundesagentur oder eine Zulassungsstelle. Wenn ich 40.000 Euro bereit bin zu zahlen, dann werde ich schon wissen, was ich tue. Ich bin ja auch im Risiko und deshalb ist das ein sehr guter Weg und ist auch ein erfolgsversprechender Weg. Da ist zum Teil die Schwierigkeit, dass nicht in allen Berufen, gerade für jüngere Leute, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben, diese 40.000 Euro gezahlt werden. Und in all den Beschäftigungen, wo das nicht gegeben ist, greift eben dann diese Regelung auch noch nicht.
Also wir haben jetzt schon gesagt, die Berufserfahrung spielt jetzt auch eine Rolle und nicht mehr nur der Abschluss. Die CDU, CSU, die hatte an diesem Gesetz kritisiert, dass die Qualifikationen nach deutschen Standards sozusagen verloren gehen. Also können Sie diese Sorge verstehen?
Wir setzen uns ja sehr für die berufliche Bildung ein. Und in der Tat zeigen auch unsere Umfragen, dass im Bereich gerade der beruflich Qualifizierten der Mangel am größten ist. Und wir vertrauen nur stärker auf die Unternehmen in dem Sinne, dass wir sagen, wenn ein Unternehmen sich den Aufwand macht zu suchen im Ausland und dann auch jemand herholt, was in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, wo man auch jenseits des Gehalts sich stark engagieren muss, dann wird ein Unternehmen sich sehr gut überlegen, ob denn der auch von der Qualifikation her passt. Und insofern machen wir uns da eben keine Sorgen. Das schließt ja nicht aus, dass auf der anderen Seite Menschen gerade auch zur dualen Ausbildung nach Deutschland kommen. Das ist uns oft, ist uns ebenfalls ein Anliegen, damit eben genau diese qualifizierten Menschen auch zu uns kommen oder hier bei uns qualifiziert werden, nachdem sie zu uns gekommen sind. Aber letztlich ist es nicht ein Entweder-Oder, sondern es gibt natürlich auch viele Menschen in anderen Ländern, die über ihre Berufserfahrung nachweisen können, dass sie eine Qualifikation haben, die faktisch dem entspricht, was in den Betrieben auch mit beruflicher Qualifikation gebraucht wird, ohne jetzt den entsprechenden Stempel einer deutschen Behörde noch zu haben. Und so gesehen sind wir dafür, beide Wege zu ermöglichen, weil eben die Situationen in den Betrieben auch sehr unterschiedlich sind.
Jetzt haben Sie gesagt, unsere Unternehmen seien für gut ausgebildete internationale Fachkräfte durchaus attraktiv. Das zeigt sich auch an den Zahlen der Visa, die vergeben wurden für Erwerbszwecke. Die sind nämlich gestiegen um rund 3/4 und zwar auf 172.000. Aber der Bedarf der Fachkräfte, der wird ja zusätzlich um jedes Jahr auf 400.000 Fachkräfte geschätzt. Was würden Sie denn sagen, ist das Zentrale, das Kernproblem?
Und die 400.000 sind eine rechnerische Größe, die irgendwer mal ausgerechnet hat. Die hilft einem natürlich in der Praxis jetzt nicht weiter, sondern man muss in der Tat gucken, was ist im Einzelfall das Hemmnis. Und da muss man dann sehr genau hinschauen. Wir haben auf der einen Seite ja die Situation, dass wir ein Visa-Verfahren haben. Das war lange Zeit mit Abstand immer das größte Hemmnis. Das ist aber tatsächlich im Moment dabei, besser zu werden, weil wir dort eine Digitalisierung angestoßen haben. Es gibt jetzt ein Amt in Deutschland, das zum Teil die Visa-Verfahren aus den Botschaften sozusagen an sich zieht und dann zentral auch mit einer höheren Expertise überarbeitet. Und da gibt es durchaus auch positive Signale, dass dadurch die Dinge schneller werden. Das ist aber immer eine der Engpässe, die wir bislang hatten, die auch nicht weg sind, aber eine Baustelle.
Aber das ist noch kein Problem.
Das ist es ist ein Problem, weil es eben immer noch in vielen Einzelfällen zu lange dauert. Aber es wird besser. So. Und ein Hemmnis, was natürlich gegeben ist, das sind einfach die Sprachkenntnisse. Das ist eine Sache, die teilweise sozusagen behoben werden kann, natürlich durch Sprachkurse und so weiter. Aber sie verringert einfach, die deutsche Sprache verringert die Attraktivität für viele Menschen, die vielleicht eher Englisch sprechen. Das muss man so sehen. Umso wichtiger eben, dass wir berufsbegleitende Sprachkurse auch in Deutschland haben im Angebot. Auch da gibt es hier und da positive Entwicklungen, ist aber noch Luft nach oben. Aber es bleibt eben eine Herausforderung und eine Hürde, die Sprachkenntnisse, die ersten schon im jeweiligen Heimat- oder Ursprungsland zu erwerben, weil ich sonst eben die Kriterien auch nicht erfülle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Und Unternehmen natürlich auch nicht bereit sind, jetzt Sprachkurse ins Blaue hinein zu finanzieren an einem anderen Standort, wenn sie gar nicht wissen, ob die Menschen kommen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und viele der Zuwanderungsinteressierten haben aber auch nicht die finanziellen Mittel, um einen Deutschkurs unbedingt bezahlen zu können. Also da gibt es einfach tatsächlich Probleme, die einfach aus der Sprache resultieren. Und was seit geraumer Zeit, gerade im letzten Jahr, als zusätzliches Thema immer deutlicher wird, im Übrigen ja nicht nur für Zuwanderer, sondern auch für Menschen, die von einem Ort in den anderen ziehen, ist einfach das Thema Wohnungsmangel. Es gibt eine ganze Reihe an Fällen, wo alles geklappt hat, alles funktioniert, das Visum ist da, die Arbeitsgenehmigung ist da, der Arbeitsplatz ist da, alle Stempel sind da. Aber auch mit Unterstützung des Betriebs findet man keine Wohnung. Und insbesondere, wenn es Familien sind, wird es ja noch mal schwieriger. Also das ist tatsächlich auch ein Engpass, der gar nichts mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu tun hat, aber der ganz wichtig ist.
Jetzt habe ich gehört, einmal die Sprache, die Bürokratie und die Wohnungen. Wie ist das eigentlich mit den Löhnen? Also wenn man sich zum Beispiel anschaut im EU-Vergleich, dann jetzt bei Hochqualifizierten, da liegt Deutschland im EU-Vergleich bei den Löhnen relativ stabil im Mittelfeld. Wenn es aber um die beruflich Qualifizierten geht, das haben Sie jetzt auch schon gesagt, die brauchen wir ja auch deutlich häufiger noch in Deutschland, dann ist es so, dass da bei Handwerkerinnen zum Beispiel in den Staaten Belgien, Luxemburg, da wird deutlich mehr gezahlt. Da sind es 60.000 Euro Bruttolohn im Jahr und in Deutschland im Vergleich nur 43.000. Liegt es vielleicht auch daran, dass man in Deutschland einfach nicht genug zahlt für die beruflich Qualifizierten?
Nein. Die Statistik kenne ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, dass gerade da die Vergleiche schwierig sind. Unsere Erfahrung ist, dass die Gehälter, aber auch die Ausbildungsvergütung gerade in dem Bereich beruflich Qualifizierter in den letzten Jahren deutlich überdurchschnittlich gestiegen sind. Dass in vielen Fällen auch die Lücke zu Akademikern geringer geworden ist und auch viele Studien eben zeigen, dass gerade diejenigen, die eine höhere Berufsbildung gemacht haben, also die noch einen Meister gemacht haben, einen Fachwirt gemacht haben, dort sind die Gehälter oft gerade zu Beginn des Lebens sehr viel höher als bei den Akademikern und es gleicht sich dann über das Leben so ein bisschen aus. Also da, glaube ich, hat sich sehr viel geändert und ich glaube, wir alle können sehen, auch in unseren Handwerkerrechnungen, dass da sozusagen die Gehälter auch gestiegen sind, weil die Knappheit einfach der Dienstleistung so hoch ist, dass das sich erhöht hat. Also insgesamt haben wir schon den Eindruck, dass Gehaltsthema, auch was die Unternehmen berichten, nicht eine Kernherausforderung ist. Das ist immer sehr auch vom Einzelfall natürlich abhängig, wo man da steht. Aber am Ende ist der Spielraum der Unternehmen da natürlich auch begrenzt. Sie müssen immer sehen, dass es ins Gehaltsgefüge des ganzen Betriebs reinpasst. Und da die Arbeitskosten in Deutschland auch im europäischen Vergleich nun wirklich nicht die niedrigsten sind, ist da auch für den Betrieb insgesamt eben eine natürliche Grenze. Aber aus den Rückmeldungen kommt eher das, was Sie gesagt haben. Also die Bürokratie, die Sprachkenntnisse, die Visa-Verfahren, die Komplexität der Verfahren, das sind eigentlich die, und die Wohnungsnot, das sind aus unserer Sicht so die Kernbaustellen.
Das, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist die Seite der Unternehmen. Also wir haben sie jetzt mit den Löhnen schon angesprochen. Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, der sagt, der Abbau rechtlicher Barrieren, der ist wichtig, also Bürokratieabbau, auch, dass man mehr in Sprache investiert. Aber die gezielte Anwerbestrategie, die sei noch viel wichtiger. Und da war ich ganz überrascht, als ich gelesen habe, dass nur jedes fünfte Unternehmen im Ausland eigentlich richtig auf die Suche nach Fachkräften geht. Warum ist das eigentlich so?
Ja, das hängt eben damit zusammen, dass die Suche im Ausland sehr viel aufwendiger ist und sehr viel teurer als die Suche im Inland. Von daher bieten sich zunächst einmal alle Wege an, die man im Inland gehen kann. Das fängt damit an, dass man sich mehr engagiert, noch Azubis zu gewinnen, auch schwächere Schüler eine Chance zu geben, dort Nachhilfe zu geben. Das ist auch Aufwand, aber sehr viel geringerer Aufwand als sozusagen in Drittstaaten unbedingt zu suchen. Das geht weiter damit, dass ich auch überlege, kann ich zum Beispiel Geflüchtete, die schon hier sind, einstellen. Auch da gibt es viele Themen, die sind ähnlich, natürlich wie bei Zuwanderern aus Drittstaaten, Stichwort Sprache, fehlende Qualifikation. Aber die Menschen sind schon mal hier. Also auch diese ganze Vorphase fällt weg. Und dann schaue ich halt, kann ich jemanden überreden, der in Teilzeit ist, noch länger zu arbeiten. All das sind erstmal Dinge, die vor der Zuwanderung einstehen. Und dann sieht man halt, wenn ich dann Zuwanderung in Betracht ziehe, dann ist es eben eine Frage, habe ich die Kapazitäten, die Zeit, auch die finanziellen Mittel wirklich da so stark zu engagieren? Und davor schrecken dann manche zurück oder haben mal in der Vergangenheit auch negative Erfahrungen gemacht und sagen, es ist dann nichts. Und das erklärt, warum eben Zuwanderung zwar wichtig ist, aber gerade für kleinere und mittlere Unternehmen auch nach wie vor zu schwierig ist. Und das liegt zum Teil an den rechtlichen Rahmenbedingungen, liegt aber zum Teil einfach auch in der Natur der Sache und erklärt eben, dass vor allen Dingen große Unternehmen und Unternehmen mit sehr viel Bedarf und regelmäßigen Bedarf stärker dort unterwegs sind, weil dann lohnt sich natürlich das Investment eher, wenn ich viele einstelle und auch regelmäßig suche.
Interessanterweise haben Sie jetzt die Geflüchteten angesprochen und darauf wollte ich auch gerne noch kommen, weil Sie haben schon richtigerweise gesagt, es gibt ja tatsächlich zugewanderte Menschen in unserem Land, die sind vielleicht nicht wegen der Arbeit hierher gekommen, aber die sind jetzt nun mal hier und trotzdem ist es so, dass die frühestens ab 3 Monaten oft, aber auch erst ab 6 Monaten arbeiten dürften. Wünschen Sie sich da jetzt aus Ihrer Position von der IHK mehr Flexibilität, dass die Geflüchteten da schneller involviert werden?
Naja, diese Fristen sind ja sehr stark runtergefahren worden. Früher waren die Zeiträume noch viel länger. Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr die entscheidende Stellschraube ist, weil man am Anfang auch, wenn man neu in Deutschland ankommt, auch andere Dinge zu regeln hat und erstmal ankommen muss. Das Thema Sprache, das Thema Integration am Anfang auch jetzt länger als diese ersten Monate eine Rolle spielen. Häufig ein Integrationskurs erstmal notwendig ist, um so Basis-Deutschkenntnisse zu haben und andere Dinge. Das größere Problem ist eher die Frage, was passiert dann später, also der Wechsel zum Beispiel von der Ausbildung in einen anderen Aufenthaltstitel und auf der Strecke die Unsicherheiten für manche Betriebe, solange nicht klar ist, ob Menschen in Deutschland bleiben können, ist eben auch immer ein Thema. Aber auch hier Sprachkenntnisse ist eine riesen Herausforderung, denn das ist die Erfahrung auch. So sehe man am Anfang, auch in Betrieben ja sozusagen auch bereit ist, mit Händen und Füßen sich auszutauschen. Am Ende gelingt es nur in ganz wenigen Wirtschaftsbereichen, ohne ausreichende Deutschkenntnisse wirklich Fuß zu fassen. Und so gesehen, da sind die Herausforderungen dann ähnlich wie bei Menschen, die aus anderen Ländern.
Herr Derks, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben bei Zuwanderung und Geflüchteten, die in den Arbeitsmarkt integrieren, ist die Willkommenskultur. Damit Deutschland als Einwanderungsland attraktiv ist und damit auch Menschen hierher kommen, braucht es ja sicher nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen, nicht nur Sprachkurse, sondern auch eine Kultur, in der man eben willkommen geheißen wird. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bemängelt das. Der sagt, das ist hier hierzulande durchaus schlecht, sind die Bedingungen. Wie sehen Sie das eigentlich aus Ihrer Erfahrung?
Ja, wir weisen ja selber darauf hin, dass es wichtig ist, Menschen nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu halten. Das ist ja ganz offensichtlich im Interesse der Betriebe, gute Mitarbeiter zu halten. Und von daher ist die Willkommenskultur in der Tat wichtig. Wir haben selber im letzten Jahr auch da unter der Überschrift eine 27% fehlt uns was, darauf hingewiesen, dass 27% der Erwerbstätigen in Deutschland Migrationshintergrund haben. Ich glaube, dass alleine diese Zahl macht klar, wo wir da stehen. In den Betrieben ist die Erfahrung, dass es dort besser gelingt als in der Gesellschaft so im Durchschnitt, weil natürlich der direkte Kontakt im Alltag dazu führt, dass wechselseitige Vorurteile auch abgebaut werden. Man auch lernt, übrigens von beiden Seiten, natürlich mit der Kultur jeweils des anderen, sich auseinanderzusetzen, besser zu verstehen oder zumindest zu tolerieren, sodass immer schon ja gesagt worden ist, dass Integration in den Betrieb eigentlich der beste Weg zur Integration ist. Es ist nicht alles, weil es dazu daneben natürlich auch in der Freizeit und so weiter gut gelingen muss und im privaten Bereich. Aber richtig ist, dass wir natürlich da angesichts der innenpolitischen Diskussion manche Schwierigkeiten haben und dass das für die Fachkräfteeinwanderung auch keine förderliche Seite ist. Auf der anderen Seite besagen Unternehmen, dass sie das so in ihren persönlichen Anstrengungen ganz gut hinbekommen, weil sie eben glaubwürdig machen können, dass bei ihnen im Betrieb eben auf der betrieblichen Ebene eine gute Willkommenskultur gibt. Aber keine Frage, Willkommenskultur ist insgesamt ein Thema, ist regional natürlich auch ein sehr unterschiedliches Thema, auch das. Und von daher, wenn wir jetzt uns auch im Koalitionsvertrag steht der Work-and-Stay-Agentur, also eine digitale Agentur, die sich auch mit dem Hierbleiben befassen soll, da habe ich so meine Schwierigkeiten, weil ich glaube, das ganze Thema Willkommenskultur ist ein gesamtgesellschaftliches. Die Betriebe müssen ihren Beitrag dazu leisten und viele andere aber auch. Und deshalb ist das auch kein rein politisches Thema, sondern ist letztlich auch ein gesellschaftliches für viele Gruppen. Aber dass wir da eine Baustelle haben, ist unbestritten.
Was können denn die Unternehmen selber dafür tun? Weil Sozialverbände, die sagen, naja, irgendwie Fachkräfteeinwanderung, da ist immer die Orientierung nach, was fehlt uns. Und dann kommen die Leute, aber wird denn auch genügend für die Integration getan? Also ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, was da auch von staatlicher Seite passiert. Aber was können die Unternehmen denn konkret tun?
Ja, Unternehmen machen auch heute schon eine ganze Menge, weil sie eben wissen, dass sie ja in der Regel, dass sie eben nicht nur eine Fachkraft holen, sondern auch Menschen und im Zweifel auch noch mit Familie. Daher gehört zum Beispiel die Unterstützung bei der Wohnungssuche gehört dazu, gerade auch am Anfang. Die viele Unternehmen sozusagen lassen ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht alleine zum Amt gehen, sondern lassen immer mitgehen, der dann auch mal helfen kann. Kollegen, die sozusagen dann so ein bisschen als Mentoren fungieren und ihre Kollegen und Kolleginnen auch mitnehmen zum Sportverein oder wo auch immer hin in der Freizeit. Das sind so die üblichen Dinge, die Betriebe machen können, die aber gerade am Anfang ganz entscheidend sind, um hier sich willkommen zu fühlen, sowohl im Betrieb als auch drumherum. Es gibt auch Unterstützung beim Spracherwerb, jetzt nicht nur dadurch, dass man im betrieblichen Alltag ist, das macht schon viel aus, sondern auch eben berufsbegleitende Kurse, die ermöglicht werden. Also ich glaube, da ist den allermeisten Betrieben bewusst, dass sie das in ihrem Paket drin haben müssen. Und dort, wo das gelingt, wird ja auch von den Zuwanderern, von den Fachkräften eben zurückgespiegelt, dass das für sie ein wichtiges Element ist. Aber wie gesagt, das alleine kann es auch nicht sein, sondern andere Beteiligte gehören auch dazu. Meine Erfahrung oder meine Einschätzung ist aber, dass das auch relativ wenig durch Programme und staatliche Aktivitäten gemacht werden kann. Wie gesagt, jeder Betrieb ist anders, deshalb macht auch dieses Thema macht auch jeder Betrieb anders, aber eben in vielen Fällen, glaube ich, mit hohem Engagement.
Früher kamen ja viele Fachkräfte aus Osteuropa zu uns, aus Polen, Rumänien. Mittlerweile stellen wir fest, das sind nicht mehr so viele, die gehen auch teilweise wieder zurück. Müssen wir uns jetzt stärker auf Fachkräfte in den Staaten außerhalb der Europäischen Union fokussieren?
Ja, richtig ist ja, die mittel- und osteuropäischen Staaten haben im Prinzip eine ähnliche demografische Entwicklung wie wir hier. Deshalb werden dort die Arbeitskräfte auch knapp und deshalb gibt es da eben auch Chancen am heimischen Arbeitsmarkt und ist ja naheliegend, vielleicht auch wieder zurückzugehen. So gesehen verschiebt sich das in der Tat in Richtung Drittstaaten, was es wiederum natürlich komplizierter macht, weil die EU-Zuwanderung ist nun mal schön einfach. Es ist für die Unternehmen natürlich auch viel einfacher. Es fällt alles weg, was so an Bürokratie, an Anerkennung, an Visa-Verfahren, das ist alles nicht nötig. Deshalb ist weiterhin Europa auch ein attraktiver Suchmarkt für Fachkräfte, wird es auch bleiben. Aber eben quantitativ einem niedrigen Niveau, wobei immer noch die EU-Zuwanderung eher höher ist als die aus den Drittstaaten. Gerade wenn wir, was im Moment nicht der Fall ist, aber hoffentlich bald wieder, wenn wir in eine Wachstumsphase reinkommen und damit auch der Fachkräftemangel als geschäftliches Problem noch wieder stärker wird, als er gerade im Moment ist. Ich glaube, dann wird in so einer Phase wird auch gerade das Thema Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten nochmal richtig an Fahrt aufnehmen können. Wie gesagt, zwei Gründe braucht man immer, damit sich da auch mehr tut und für die Unternehmen das Engagement halt dann auch lohnt. Erstens müssen die inländischen Potenziale wirklich in dem Bereich ausgeschöpft sein, sonst ist das die Suche im Inland begünstiger und zwar für alle Beteiligten auch besser. Und wir brauchen einfach diesen Wachstumsimpuls, der uns im Moment fehlt, der im Moment eben da auch dazu führt, dass auch die Anstrengungen in dem Bereich eher ein bisschen niedriger sind als vielleicht vor 2, 3 Jahren.
Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, man muss dann auch nochmal im Inland schauen. Gibt es eigentlich Konkurrenz zwischen den Fachkräften dann, die Sie sehen, dass man sagt, naja, okay, ich bin hier mit meinem deutschen Abschluss und dann kommt eine Fachkraft aus dem EU-Ausland und die bringt jetzt im Zweifelsfall eine andere Qualifikation mit, beziehungsweise eine, die nicht gleichwertig ist und dann so ein bisschen Berufserfahrung.
Das ist zuletzt gar kein Thema gewesen. Das war in der politischen Diskussion ja früher auch ein größeres Thema. Da hatten wir aber auch eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit. Wir müssen aber natürlich jetzt schauen, wie sich das entwickelt, wenn jetzt die Arbeitslosigkeit steigt. Immerhin über 600.000 höher als vor 3 Jahren. Also das ist schon eine Hausnummer. Aber auf der anderen Seite reduzieren dann eben Betriebe auch ihre Suche im Ausland, weil eben diese Zusatzkosten eben immer ein Grund sind, erstmal im Inland zu schauen. Und wir natürlich auch in den Regeln des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes eben eine ganze Reihe von Bremsen drin haben, die verhindern auch, dass man jetzt irgendwie für allzu wenig Geld nach Deutschland kommt. Und die Fachkräfte, die wir suchen, das ist ja das, worüber wir gerade unter der Überschrift Willkommenskultur gesprochen haben, die haben ja auch noch andere Optionen, als nach Deutschland zu gehen. Die können zum Teil immer auch woanders hingehen. Und so gesehen ist die Möglichkeit, gerade bei Fachleuten, sie schlechter zu behandeln oder zu bezahlen als deutsche Fachkräfte, auch gar nicht gegeben. Und von daher ist das, glaube ich, im Moment kein Thema. Und ich sehe eigentlich auch nicht, dass es das wieder wird, weil eben auch die Fachkräftezuwanderung auf einem relativ niedrigen Niveau ist und aufgrund der hohen Komplexität des Themas, dass im Zweifel auch immer gewisse Hürde bleiben wird.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Zuwanderung gesprochen und wenn die klappt und wenn es da Menschen gibt, die hierher kommen, dann ist ja immer noch nicht die Frage beantwortet, ob die auch bleiben. Und ich habe nachgelesen, es gibt momentan Vorzugsraten, also Menschen, die hierher wandern in den Arbeitsmarkt, die wieder zurückgehen in andere Länder oder in ihre Herkunftsländer. Da bewegen wir uns bei Zahlen von 6-8%. Woran liegt das? Wie können wir die halten?
Ja, der Prozentsatz ist eigentlich relativ niedrig. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr, die auch immer drüber nachdenken, wieder zu gehen. Die Schwierigkeit ist, und da hilft einem keine Statistik, woran liegt das? Da gibt es eben sehr persönliche Gründe. Familienzusammenführung macht man hier oder dort. Es gibt ja ganz bewusst auch immer die Diskussion über zirkuläre Migration. Also man kann auch sagen, es ist eigentlich auch gut, wenn Menschen eine Zeit lang hier arbeiten. Gerade deutsche Unternehmen profitieren sehr davon, dass an ihren ausländischen Standorten es Menschen gibt, die den heimischen Markt kennen, weil sie dort aufgewachsen sind, die aber vielleicht mal 5 Jahre in Deutschland gearbeitet haben. Das sind halt ideale Fach- und Führungskräfte. Also so gesehen ist es oft auch ein positives Zeichen. Das ist das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind viele dieser Fachkräfte auch international mobil und ziehen sozusagen von einem Land ins nächste, ins übernächste. Auch das hat ja in den letzten Jahren deutlich zugenommen und ist ein wichtiges Thema geworden. Auch da muss man einfach sehen, da ist man im Wettbewerb und da müssen die Unternehmen halt mithalten können. Sonst ziehen Menschen weiter. Und wir haben auf der anderen Seite, um zu zeigen, dass wir gar nicht da so unerfolgreich sind, wenn man sich anschaut, die Hochschulabsolventen, da haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, eine ganz entscheidende Gruppe der Fachkräftezuwanderung, junge Menschen, die zum Studium aus dem Ausland nach Deutschland kommen und die dann hier einen Abschluss machen, währenddessen ja sogar hoffentlich auch gut Deutsch gelernt haben, die dann hier zu halten, ist sozusagen ein super Weg auch für die Unternehmen, weil sie dann ja fertig ausgebildete, deutsch sprechende Fachkräfte bekommen. Da sind wir immer noch irgendwie vielleicht um die Hälfte oder so, die dann hier arbeiten und nicht gehen. Das hört sich wenig an, ist aber viel besser als in den meisten anderen Ländern. Das ist so gesehen auch ein vielversprechender Weg. Aber da sind natürlich auch welche, die dann nach ein paar Jahren wiederum doch in ihre Heimat gehen, weil sie sagen, ich bin ja so gut qualifiziert, ich kann jetzt den nächsten Karrieresprung bei mir zu Hause machen, wenn man das so sagen darf. Also die Unternehmen, glaube ich, wissen darum, dass sie da sich anstrengen müssen, zumindest die, die es schon mal erlebt haben, dass jemand auch wieder gegangen ist und kümmern sich deshalb da auch.
Das sagt Achim Derks, er ist stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Unsere Sendung verabschiedet sich an dieser Stelle in die Sommerpause und ist ab September wieder für Sie da. Sie können sie natürlich aber auch jederzeit in der Deutschlandfunk-App und als Podcast hören.